Heiliger Geist, ich bete, dass du da bist und will dich ehren, Jesus. Du bist gut, du bist kostbar. Ich bitte dich um dein gutes Werk, Heiliger Geist, um deinen kostbaren Dienst heute Morgen. Jesus, wir erheben dich, wir ehren dich, du bist wunderbar. Du bist der ewige, wunderbare König. Danke, dass du gut bist, dass du uns erlöst hast. Gib mich dir hin, Herr, dass du mich gebrauchst. Gib dir mein Herz. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu, was dir gefällt heute Morgen. Ich will mich unter deine mächtige Hand demütigen. Komm, du Vater, gib uns Gnade heute Morgen. Heiliger Geist, dass dein Licht überall hier ist, nichts uns zurückhält oder behindert oder ablenkt. Wir wollen alles empfangen, was du bereit hast. Hilf uns dabei, Heiliger Geist, dass alles das, was im Himmel bereit ist für uns heute Morgen, wir wollen es empfangen, wir wollen es haben. Wir wollen nicht mit weniger zufrieden sein. Gib uns so eine Verbindung zu dir, Vater, und zu dem, was bei dir im Himmel ist. Was übernatürlich ist, was nicht von dieser Welt kommt, was nicht aus dem Sichtbaren geschaffen ist, sondern was von dir kommt, Vater. Das wollen wir empfangen heute Morgen. Amen. Ja, wir freuen uns, dass wir bei euch sein können. Das ist schön. Ich möchte gern, dass wir am Anfang ein paar Stellen aus der Schrift proklamieren. Also sprich zusammen sagen. Wir haben gesungen, dass das Wort Gottes Kraft hat und ewig ist. Und ich glaube das auch. Und ich lese mal ein paar Verse aus dem Epheser 2 und dann wollen wir die zusammen proklamieren und auf uns beziehen. Das ist Epheser 2,19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also ich gebe zu, das ist so eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel. Aber so vorhin kommen wir das. Und wir wollen das zusammen sagen. Also ich spreche immer eine Passage vor und dann sprechen wir das nach und beziehen diese Schriftstelle auf uns. Lasst uns dazu mal aufstehen. So sind wir nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger. So sind wir nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werden auch wir mit aufgebaut. In ihm werden auch wir mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Zu einer Behausung Gottes im Geist. Amen. Das ist die Wahrheit. So, ihr Lieben. Also, mein Name ist Axel, das ist meine liebe Frau Christiane. Wie schon gehört, wir kommen aus Zwickau. Wir nähern uns ganz unserem 20. Hochzeitstag in 3 Wochen. Wann? Du willst uns wohl ein großes Geschenk schicken? Wir haben 5 Kinder zu Hause, das heißt, ein Teil ist gar nicht zu Hause im Moment, zwischen 18 und 8 Jahren, 2 Jungs und 3 Mädchen und dienen und arbeiten in der Gemeinde in Zwickau. Ja, vielleicht das ein bisschen zu uns. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir auch in Situationen in unserem Leben, die nicht so angenehm sind, vorwärts kommen und dass wir lernen, in Situationen, wo es schwierig geht und wo nicht so die schnellen Gebetserhörungen stattfinden, wie wir darin zurechtkommen und wie wir dadurch wachsen. Wir brauchen unbedingt einen Weg, in Zeiten, wo es uns nicht gut geht, erkennen zu können, wozu es das gut ist und wie uns das dient und wie uns der Herr damit auch weiterbringen will. Das ist, glaube ich, von enormer Bedeutung. Der Herr will uns vorbereiten, dass wir in extremen Zeiten stehen können. Und ich denke, wir nehmen schon wahr, wenn wir die Nachrichten lesen, dass wir in extremen Zeiten angekommen sind. Also allein in Deutschland, was an Naturkatastrophen in den letzten Monaten stattfand, wüsste ich nicht, wann das so gehäuft gewesen war. Und der Herr möchte, dass wir vorbereitet sind auf schwierige Zeiten und wie wir uns in diesen Zeiten verhalten und wie wir auf Dinge reagieren. Das ist von enormer Bedeutung. Einige Jahre lang war ja eine starke Betonung im Leib Christi, dass wir viel beten und dass wir Gebetserhörung erwarten und dass sie auch kommt. Und es gibt so diese Lehre, dass wir in Anspruch nehmen und dass wir einfordern vor dem Thron Gottes, dass die Dinge kommen, die wir uns wünschen oder die wir brauchen. Und da ist auch was Wahres dran. Aber je länger wir dem Herrn folgen, erkennen wir, dass es da noch andere Facetten gibt und dass wir auch in Zeiten kommen, wo scheinbar sich gar nichts bewegt. Und wir beten und sind da auch treu und wir geben auch nicht so schnell auf und es bewegt sich immer noch nichts. Wir kommen in Situationen, wo wir keine Erklärung mehr haben und wo es schwierig ist. Und mir geht es darum, dass wir lernen, in solchen Situationen richtig zu reagieren. Und dass wir durch solche Begebenheiten, Dinge, die in unserem Leben stattfinden, die wir nicht einordnen können, wo uns die Antworten fehlen. Und also mir begegnet das sehr oft, dass Leute Hilfe suchen, unserer Gemeinde oder auch übers Gemeindebüro. Und manche Leute zählen schon eine lange Liste von großen bekannten Namen auf, die sie auch schon aufgesucht haben und die ihnen irgendwie auch nicht helfen konnten. Es steht immer oft so die Frage, warum passiert mir das? Warum muss ich das erleben? Warum kann mir da niemand helfen? Und das ist so, worüber ich heute sprechen möchte. Und ich finde, da gibt es so einen enorm herausfordernden Vers im Jakobus 1, der, ja, den kannte ich also schon länger, aber erst in jüngster Vergangenheit ist mir da irgendwie ein Licht aufgegangen, was da drin steckt. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und natürlich auch Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Also ich finde es eine extreme Schriftstelle, dass die Bibel uns auffordert, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet oder Schwierigkeiten oder Druck, wie man das auch immer nennen will. Für lauter Freude. Ich meine, wir können es für Freude halten, wenn es uns gut geht und wenn wir gesund sind. und die Dinge so laufen, wie wir uns das wünschen, dann ist das so einfach, sich zu freuen. Aber für lauter Freude das zu halten, was uns bedrängt und wo es irgendwie eng wird, das ist schon ein starkes Stück. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also das ist Jakobus 1 ab 2. Dann will ich noch eine Schriftstelle lesen, im Jakobus ein bisschen weiter hinten, wo nochmal von Versuchung die Rede ist, damit wir das voneinander unterscheiden können. Also das, was wir hier am Anfang lasen und dann Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also diese beiden Schriftstellen müssen wir dahingehend auseinanderhalten, dass zwar hier in unserer deutschen Bibel in beiden Stellen das Wort Versuchung verwendet wird, aber der Hintergrund des Wortes ist sehr verschieden. Und diese erste Passage, wenn steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, das meint im Kern von seiner Bedeutung her das Wort Prüfung. Und ich habe das nachgelesen in Nachschlagewerken, dass das Wort in seiner Bedeutung sich immer danach richtet, von wem die Versuchung ausgeht. Und wenn das Ganze von Gott ausgeht, dann ist es besser übersetzt in unserer Sprache mit dem Wort Prüfung. Und wenn sowas von Gott ausgeht, dann ist die Zielstellung, dass wir, wie es in den darauffolgenden Passagen steht, unser Glauben bewährt wird, dass wir ausharren und dass das Ausharren ein vollkommenes Werk hat. Also sprich, dass das Ausharren nicht nur Theorie bleibt, sondern dass das in unserem Leben zu einer Praxis wird, zu einer Tatsache. Alle Dinge in unserem Glauben, in unserer Nachfolge, müssen in irgendeiner Weise sich praktisch auswirken. Also wir können sehr viel von der Liebe Gottes reden und wir sind die liebsten Menschen auf der ganzen Welt. Wenn wir nicht tätig werden in dieser Liebe, ist das alles nur Gerede. Und Jakobusbrief drückt das auch aus, was unsere Werke betrifft, unser Glauben, solange sich das nicht ausdrückt in Taten, solange das nicht zum Ausdruck kommt, in der Regel zu den Menschen hin, ist es leer oder unfruchtbar. Und das soll nicht so sein. Und unser Ausharren, unsere Geduld, unser Stehenbleiben können, soll ein Werk haben, also soll in der Praxis erprobt sein. Das heißt, wenn von Gott eine Prüfung ausgeht, ist das die Zielstellung, dass wir bewährt werden. Oder wenn man, wir haben vor kurzem gebaut und wir mussten ein Fundament gießen und wir haben das mit Stahl bewährt. Und ich habe vorher ein altes Fundament abreißen müssen, was leider auch jemand mit Stahl bewährt hatte und das war furchtbar. Also du kriegst Beton schon kaputt, aber wenn da noch Stahl drin ist, ist das wirklich was ganz anderes. Also du wirst um Stunden, um Tage länger zu tun haben, wenn der Beton bewährt ist. Es geht also darum, dass unser Glauben diese Stärke, diese Standfestigkeit bekommt. Dass wir aus dem Achterbahn-Christsein herauskommen. Geht's uns gut, sind wir ganz oben, lobe den Herrn, Halleluja. Problem kommt, Absturz, alles ist schlecht, der Herr hat mich verlassen. Das wird nie, wer weiß, ich kann nicht mehr. Wir sollen zu Kinder Gottes werden, die stark sind, auch wenn es um uns herum tobt. David gibt uns da ein Beispiel in dem Psalm. Er sagt, trotz der Feinde, ich fürchte mich nicht. Und wir fürchten uns sehr, sehr schnell. Also das meint diese Passage, wenn hier das Wort Versuchung auftaucht, dann ist da eine gute Absicht Gottes dahinter. Es meint, dass er uns prüft, Gott lässt uns in Situationen kommen, wo wir unter Druck geraten, und Gott will sehen, wie wir dann reagieren. Ich bin absolut überzeugt davon, wenn wir dem Herrn nachfolgen, es gibt ab und zu Zeiten, in denen der Herr uns testet. Und möchte schauen, möchte sehen, wie es um unseren Glauben steht. Und das sind auch immer die Momente, wo wir immer wieder ein Stück mehr auch in Wahrheit kommen über uns selber. Wo wir selber besser sehen können, wo wir tatsächlich stehen und wie es wirklich in uns aussieht. Wie wirklich den Herrn lieben. Die andere Passage, wo steht, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht. Hier geht es um die Versuchung, die vom Teufel ausgeht, mit der Zielstellung, uns zu Fall zu bringen. Der Teufel will uns immer einen beistellen. Er will uns verführen, will uns zu Fall bringen, will uns belügen, will erreichen, auf dem falschen Weg abzubiegen. Und seine letztendliche Absicht ist immer unser Tod. Ich bin manchmal erstaunt, wie liebevoll manche Leute über den Teufel denken und wie wenig sie ihm wirklich Böses zutrauen. Aber die Absicht des Teufels ist letzten Endes unsere totale Zerstörung, unser Tod. Er ist der, der gelogen hat und lügt von Anfang an. Und das ist diese andere Passage. Also diese beiden Dinge gilt es erstmal auseinanderzuhalten. Von Gott kommt nie eine Versuchung in der Art und Weise, um uns zu Fall zu bringen. Das geht nie vom himmlischen Vater aus. Das ist nie in seinem Herzen. Es gibt in seinem Herzen nichts dergleichen, dass er in irgendeiner Weise schadenfroh wäre, wenn wir stolpern oder wenn wir Dinge nicht schaffen, wenn wir versagen. Also das Ziel ist grundverschieden und richtet sich halt danach, je nachdem, von wem das Ganze ausgeht. Es geht also um unser Ausharren, und ich habe das mal so in der Strongs nachgeschlagen. Da sind immer noch so Wortgruppen, die so das urtextliche Wort erläutern. Und da steht, geduldiges Ausharren ist sowohl eine innere Haltung als auch ein nach außen gerichtetes Verhalten. Immer in Richtung auf Bedrängnisse, die man erleidet. Oder man kann es übersetzen mit Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld. Geduldiges, ausharrendes Warten. Geduld. Ausharren und Geduld sind in den Augen Gottes wertvolle und wichtige Charaktereigenschaften. Das sind zwei Eigenschaften, die so im charismatischen Bereich unterentwickelt sind. Aber das ist für den Herrn enorm wichtig, dass diese Eigenschaften in uns wachsen. Ich will uns da mal ein paar Schriftstellen nennen, damit ihr seht, das ist nicht nur irgendwie eine Bibelstelle. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass euch nicht eine Lehre auf einer einzelnen Schriftstelle aufbaut, sondern die Bibel sagt, dass die Summe des Wortes Wahrheit ist. Und es muss einfach aus vielen Ecken der Schrift so erkennbar sein. Also eine Bibelstelle wäre zum Beispiel Lukas 8, Vers 15, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Oder dann Lukas 21, 19, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Das sehen wir dann auch noch später in der Passage im Petrusbrief. Geduldig sein und ausharren hat ganz maßgeblich etwas damit zu tun, dass wir das Ziel erreichen. Wenn wir nicht diese Eigenschaften entwickeln, wenn nicht das in unserem Leben wächst, sind wir in realer Gefahr, das Ziel zu verfehlen. Oder 2. Thessalonicher 3, 5, der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Also auch Jesus hatte diese Eigenschaft. 1. Timotheus 6, Vers 11. Also hier schreibt der Paulus an Timotheus, du aber, um Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Dann gibt es einen Schlüsselvers zum Thema Ausharren, Hebräer 6. Vers 12, damit ihr nicht träge werdet. Das ist eine reale Gefahr, wenn wir länger dem Herrn dienen. Oder was man immer wieder mal so hört, ich stehe 40 Jahre im Glauben. Das ist eine reale Gefahr, wenn wir den Herrn länger kennen, dass wir träge werden. Und wir sollen das aber nicht, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Das ist also ein Schlüssel, dass die Verheißungen Gottes in unser Leben hineinkommen, Glaube und Ausharren. Glauben, wir können das Wort Gottes lesen und studieren, drüber reden und philosophieren. Das bedeutet nicht automatisch, dass das in unserem Leben irgendwas verändert. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben uns das vorgemacht, dass man enorm wissend sein kann über das Wort. Und wer eine Ausbildung zu damaliger Zeit hatte als Schriftgelehrter, konnte die ersten 5 Bücher Mose in der Regel auswendig. Und die Prüfungen für die Rabbiner war, dass der Lehrer einen Vers nannte und die Prüflinge mussten den davor und den danach sagen. Also sie kannten tatsächlich das Wort. Und trotzdem bescheinigt ihnen Jesus, dass nichts von dem Wort in ihnen ist. Und gibt auch die Begründung. Er sagt, weil sich das Wort nicht mit Glauben verband. Also das bloße Wissen des Wortes oder über das Wort hilft uns nicht weiter, sondern es muss sich mit Glauben verbinden. Und dieser Glauben muss verbunden sein mit Ausharren. Und dann erben wir die Verheißung. Ich glaube, dass viele Kinder Gottes ihre persönlichen Verheißungen nicht erreichen, weil sie nicht geduldig genug waren. Der Teufel hatte einfach die Möglichkeit, dass vorher abgebogen wurde, weil es zu lange dauerte. Und dann mit Lügen, siehst du hast jetzt schon eine Woche gebetet, passiert doch nichts, also lass sein. Also wir brauchen dieses Ausharren. Und das steht dann nochmal Hebräer 10, 36, ganz wörtlich geschrieben, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Das ist der Wille Gottes. Und manch einer von uns hat ganz persönliche Verheißungen, und der Herr hat gesprochen, vielleicht schon vor vielen Jahren. Und ich möchte euch ermutigen, nehmt das wieder her, lest das wieder nach und beschließt wieder neu, danke Herr, dass du das versprochen hast. Ich glaube das, auch wenn ich davon vielleicht überhaupt nicht sehen kann jetzt und es vielleicht auch völlig außerhalb unserer Vorstellung liegt, wie denn das gehen soll. Trotzdem, nehmt es wieder her. Der Herr will, dass wir unsere Verheißungen erben. Der Herr will, dass wir sie davontragen. Aber ich glaube, dass die absolut wesentliche Zutat dafür ist Ausharren, ist Geduld. Und der Herr ist so lieb, uns jetzt schon in Situationen zu bringen, wo wir lernen, diese Standfestigkeit zu entwickeln. Weil wenn es dann soweit ist, dass wir die tatsächlich brauchen, ist nicht mal die Zeit, das zu lernen. Wir kommen noch in Situationen, die uns wesentlich mehr abverlangen werden als heute. Wir werden einen wesentlich höheren Preis für unser Christsein zahlen. Und der Herr bereitet uns davor. Also es ist der Wille Gottes, dass wir die Verheißungen davontragen. Und wenn das vielleicht in Vergessenheit geraten ist, oder das ist bei dir überlagert von, ach naja, ich weiß auch nicht, das ist so viele Jahre her, wie soll denn das gehen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja völlig unmöglich. Trotzdem, hol das wieder raus, bring das wieder vor Gott im Gebet, mach das wieder frisch und steh zu dem, was der Herr mal zu dir gesagt hat. Paulus hat es auch so gelebt, das können wir sehen in Passagen im Römerbrief. Da schreibt er nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Also Paulus hatte das gelernt, sich auch in Bedrängnissen zu rühmen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Paulus wusste, Bedrängnisse sind zu etwas gut. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Noch eine andere Stelle ist im 2. Korinther 6, Da schreibt er, wir empfehlen uns als Diener Gottes in vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Kinder Gottes eine völlig falsche Zielstellung verfolgen, weil sie suchen nach einem Leben in irgendeiner Art von Segen, wo alle Ängste und Bedrängnisse und Nöte vorbei sind. Oder die Idee, wir müssen irgendwie bis dorthin durchdringen und wenn das dann alles weg ist, dann bin ich irgendwie ein richtiger Christ. Aber das ist ein totaler Irrtum. Ich bin sogar der Meinung, je mehr wir den Herrn kennen, umso mehr Bedrängnisse, Ängste und Nöte werden wir erleben. Also die Idee, wir müssen uns da noch irgendwie durch den Berg durchkämpfen und dann irgendwann scheint nur noch die Sonne, wird hier, solange nicht Jesus seinen Fuß auf die Erde setzt, glaube ich, nicht stattfinden. Je näher wir zum Herrn kommen und ihn lieben und ihn kennen, denke ich, wird das auch zunehmen, Bedrängnisse, Nöte oder Ängste. Und ich glaube, dass es auch sehr tröstlich ist zu lesen, dass ein Mann wie Paulus Ängste hatte. 2. Korinther 12 ist noch eine Schriftstelle. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wunder und Machttaten. Also wenn wir diese Schriftstellen alle zusammenfassen, können wir daraus ableiten, dass wir durch Ausharren das Ziel erreichen. Dass wir, wenn wir darin geübt sind, nicht träge werden. Und Trägheit ist so eine Hauptwaffe des Teufels, vor allem in unseren westlichen, noch friedlichen Regionen, wo es uns nach wie vor sehr, sehr gut geht und wo wir nicht in irgendwelchen grundsätzlichen Versorgungsproblemen sind. Trägheit ist so eine finstere Waffe, um uns irgendwann ganz wegzuziehen vom Herrn. Aus diesen Schriftstellen heraus können wir ableiten, dass wir durch Ausharren unsere Seelen gewinnen, dass wir unsere Verheißungen davontragen, dass wir das Ziel erreichen. Und wir eifern damit auch dem Vorbild der Apostel oder dem Vorbild Jesu nach. Ich will nochmal diese Reihenfolge nennen, die wir da im Römer 5 auch gesehen haben. Also es gibt die Bedrängnis, die bewirkt Ausharren, Ausharren Bewährung, Bewährung Hoffnung und Hoffnung die vollkommene Liebe in unseren Herzen. Und all diese Bestandteile sollen zunehmen oder sollen in uns wachsen. Und da wollen wir uns auch noch eine Passage anschauen im 2. Petrus. Das ist eine ähnliche Auflistung, die mit dem Ziel endet, die vollkommene Liebe. Das ist 2. Petrus 1. Ich lese mal ab Vers 5. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Jetzt sind hier ein paar Wörter dabei, die in unserem normalen Sprachgebrauch nicht mehr vorkommen. Ich weiß nicht, wie würdet ihr spontan Tugend als ins heutige Deutsch übersetzen? Was ist Tugend? Gut, auf jeden Fall. Mutig, aha. Ja. Tüchtig ist nahe am Urtext. Ich habe da extra danach gesucht. Also das Wort, was dort an der Stelle steht, kann man wohl am nächsten mit Vortrefflichkeit übersetzen. Und ich fand es so bezeichnend in der NGÜ. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Übersetzung hier? Neue Genfer Übersetzung. Würde ich euch sehr empfehlen. Jetzt ist endlich das Neue Testament fertig. Also ich würde es nicht als Bibel verwenden, die man liest, so jeden Tag. aber zum Nachschlagen für bestimmte Passagen sehr, sehr gut. Neue Genfer Übersetzung. Ist jetzt seit kurzem das komplette Neue Testament fertig. Es ist enorm bedeutungsvoll, was man von der Bibelübersetzung liest. Also 2. Petrus 1, ich lese diese Passage mal hier aus der NGÜ. Ich denke, das bringt uns das irgendwie mehr zum Anfassen. Darum setzt alles daran, dass ihr zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Also das Wort Tugend oder auch Tüchtigkeit übersetzen die Leute hier mit Charakterfestigkeit. Zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unserem Herrn, immer besser kennenlernen. Jetzt ist Petrus so nett und schreibt gleich, was passiert, wenn das alles nicht der Fall ist. Denn wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Also in der Elberfelder kommt hier für diese Passage, setzt alles daran, immer das Wort Fleiß vor. Das Wort Fleiß ist Vers 5, deshalb wendet allen Fleiß auf. Und Vers 10 nochmal, Brüder, befleißigt euch. Das ist ein weiterer Grund, warum manche Kinder Gottes ihre Verheißung nicht erreichen, weil sie faul sind. Und wir verwechseln das jetzt nicht damit, dass wir nicht irgendwie unsere Errettung erarbeiten sollen. Wir können für unsere Errettung tatsächlich nichts tun, außer im Glauben annehmen, dass Christus für uns gestorben ist und für unsere Schuld gezahlt hat. Und jetzt sind wir in den Stand, Kinder Gottes zu sein. Und jetzt gilt es für uns, fleißig zu sein. Und zwar, dass wir diese Auflistung von Dingen vorhanden ist und ständig zunimmt. Das ist eine exzellente Formulierung. Es ist nicht so, dass davon gar nichts da ist. Es ist vorhanden und es soll ständig zunehmen. Also diese Kette von Wörtern, Glaube, damit beginnt es immer, dann Vortrefflichkeit oder Tüchtigkeit oder Charakterfestigkeit, Erkenntnis Gottes, Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottes Furcht, Liebe zu den Geschwistern, die vollkommene Liebe Gottes in uns. Liebe zu den Geschwistern ist ein ganz wichtiger Aspekt. Unsere Beziehung zum Herrn spiegelt sich wieder in unserer Beziehung zu unseren Geschwistern, zu unseren Mitmenschen. Darin kommt zum Ausdruck, wie es in unserer Beziehung zum Herrn bestellt ist. Also beide Auflistungen haben zum Ziel, dass die Liebe Gottes offenbart ist in unserem Leben. Und beide Auflistungen haben diese wichtige Eigenschaft, ausharren oder standhaft sein oder bewährt sein. 1. Petrus 1, 7 spricht davon, dass die Bewährung unseres Glaubens kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes. Das ist also noch eine weitere Stelle. Jeder, der die Entscheidung getroffen hat, Jesus anerkannt hat als seinen Herrn und Retter, der von Neuem geboren ist und dann diese Stationen getauft mit Wasser, getauft mit Heiligem Geist, beten in anderen Sprachen. Das sind so die vier Säulen, wo ich sage, dann sind wir am Start. Diese vier Dinge geschehen und gehören zu diesem Prozess. Ein Mensch kommt ins Reich Gottes und dann sind wir sozusagen am Start. Dann beginnen wir unseren Lauf. Und dann setzt es ein, dass unser Glauben bewährt wird und das ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und das geschieht in der Regel in den Zeiten, die sich nicht gut anfühlen. Das ist einfach so. Ich denke, dass ihr das auch schon bei euch selber festgestellt oder erlebt habt. dass wenn die Dinge sehr rund laufen und es einem richtig gut geht, dass man in diesen Zeiten am ehesten nachlässt, den Herrn zu suchen. Dass man, wenn alles funktioniert, am schnellsten dabei ist, die Gebetszeiten kürzer zu machen oder nicht im Wort zu lesen. Und in der Zeit, wo es richtig drückt und wo echte Probleme auf dem Plan sind, solche, die wir nicht mit unserer Kraft bewegen können, das treibt uns einfach hin zum Herrn. Das bewährt unseren Glauben. Also wir nehmen das so hin als Tatsache aus dem Wort, dass wir vom Herrn erprobt werden, dass wir von ihm getestet werden, dass wir von ihm geprüft werden. Und wir können das sehen in der Schrift an vielen, vielen Männern und Frauen Gottes, dass das so geschieht und dass sie das auch so erlebt haben. Josef ist ein ganz herausragendes Beispiel, der den Herrn liebte und Gott hatte mit ihm einen gewaltigen Plan und große Verheißungen waren auf seinem Leben. Aber die starteten nicht sofort, sondern die starteten damit, dass seine Brüder sich gegen ihn stellten, er als Sklave verkauft wurde, total abgelehnt von seinen engsten Verwandten, nach Ägypten kommt, dort aufsteigt und dann wieder im Gefängnis landet. Und das für lange Zeit. Und Stationen, wo Gott geprüft hat, wie steht es in deinem Herzen, Josef? Wir lesen die Geschichte und wir sehen den Ausgang und das ist absolut schön und ermutigend zu lesen, wie Gott Wege geht, wie Gott durch diesen einen Mann ganze Nationen vom Hungertod rettet. Aber in der Situation, Josef wusste in dem Gefängnis nicht, ob er da jemals wieder rauskommt. Und er wusste auch nicht, wie lange es dauert. Und ich denke auch, dass ein ägyptisches Gefängnis irgendwie ein bisschen anders aussah wie unsere Gefängnisse heute. Und er war über 3 Jahre da. Und dann gibt er da die Auslegung zu den Träumen und der andere Typ wird da rausgeholt aus dem Gefängnis und vergisst ihn und wieder passiert nichts. Und das sind die kernigen Phasen in unserem Leben. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn ich schon dort im Gefängnis lande, über Jahre, ob ich da noch wirklich den Herrn lieben würde und da mein Herz noch bewahren würde. Dann hast du die Möglichkeit, wenn du wieder zum Pharao kommst, sag Bescheid, ich bin hier, der hat mich schon lange vergessen, hier in meinem Loch. Und der vergisst es einfach. Ich denke, das sind echt Momente gewesen, wo Gott den Josef getestet hat. Oder bei David können wir das sehen, bei Mose, Josua, bei vielen, vielen Personen in der Schrift können wir sehen, wir kommen in Phasen, wo Gott uns testet und schauen will, wie wir reagieren. Nun gibt es in jeder Versammlung Leute, die sagen, ja, wenn Gott mich testet, ich werde ganz bestimmt versorgen. Also ganz bestimmt, wenn Gott mich testet, ich werde versorgen und das war's dann. Ich habe keine Chance, ich mache sowieso immer alles falsch, dann war's das für mich. Wenn Gott uns prüft und wir diese Prüfung nicht bestehen, ist es nicht so, dass er uns verwirft oder uns irgendwie verlässt. Aber ich bin überzeugt, dass Gott uns dieselbe Lektion nochmal lernt. Und dann gehen wir diesen Kreis und kommen wieder an dieselbe Stelle. Und Gott prüft wieder. Und wenn wir wieder falsch reagieren, machen wir die Lektion nochmal. Und das ist ein Grund, warum manche Christen über 20, 30 Jahre immer im Kreis gehen. Ich bin überzeugt, wenn da nicht kontinuierliches Wachstum stattfindet, liegt es daran, dass sie an einer bestimmten Stelle falsch abbiegen. Und es ist nicht so, dass Gott dann Wut hat oder irgendwie auf Abstand geht oder auf Distanz. Gott weiß einfach, dass wir bestimmte Sachen lernen müssen und bringt uns wieder in eine ähnliche Situation und schaut, wie reagieren wir. Und das ist wirklich wie in der Schule oder wie in der Ausbildung. Da ist diese Prüfung und wir lernen dafür und wir wissen, jetzt werden wir geprüft und wir nehmen da unsere Gedanken zusammen. Und wenn wir durchfallen, müssen wir sie nochmal machen. Du kannst eben keinen Führerschein bekommen, wenn du die Fahrprüfung nicht bestehst. Das Beispiel funktioniert aber nur in Deutschland. Ich habe das mal in Albanien an der Bibelschule gebracht. Und die guckten mich an und lächelten und meinten, das war gar kein Problem, für einen kleinen Geldschein kriegst du Vorlaubens auch so. Also in anderen Kulturen funktionieren manche Beispiele nicht, die bei uns funktionieren. Aber bei Gott ist es so, er möchte, dass wir bestimmte Dinge lernen. Und das hat ganz viel mit unserem Charakter zu tun. Deshalb kommt hier in dieser Auflistung diese Vortrefflichkeit oder die Charakterfestigkeit mit vor. Die möchte gerne der Herr entwickeln in uns. Letzten Endes, wenn uns der Herr probt oder prüft, und das sind immer Situationen, wo wir unter Druck sind, und wo wir Dinge nicht ändern können mit unseren Möglichkeiten, dann ist das letzten Endes ein Privileg. Und so sollen wir das sehen. Ich glaube, dass unsere innere Haltung zu solchen Situationen darüber entscheiden, wie die sich auf uns auswirken. Wenn in uns da so ein Aufbegehren kommt, warum ich? Wieso passiert immer mir das, dem anderen passiert das nie? Warum muss immer ich das erleben? Warum trifft mich das? Wenn wir dagegen aufbegehren und uns ärgern und vielleicht sogar zornig sind auf Gott, wird das sich auf uns zerstörerisch auswirken. Aber wenn wir lernen, zu diesen Schwierigkeiten, dieser innere Haltung einzunehmen, Herr, ich bin hier absolut machtlos, aber das ist eine Gelegenheit, wo ich sehen kann, wie groß du bist. Und ich vertraue mich dir an und erwarte, dass du was bewegst. Wenn der Herr sieht, dass wir so reagieren, das ist absolut kostbar. Also ich glaube, dass unsere innere Haltung zu den Schwierigkeiten darüber entscheidet, wie sie sich auf uns auswirken. Und ich möchte noch ein paar Sachen sagen, wie das ganz praktisch geht, auszuharren, weil das auch irgendwie ein bisschen ein altes Wort ist. Der Prinz hat mal gesagt, ausharren lernen wir, indem wir ausharren. Das ist schon ähnlich wie beim Radfahren. Ich erinnere mich ganz plastisch dran, wie ich Fahrradfahren gelernt habe. Ich habe einen älteren Bruder und der konnte das schon. Und da hat mir das dann auch versucht zu lernen und das war nicht ganz einfach, weil ich immer ganz schnell ungeduldig wurde. Wenn das nicht sofort funktioniert hat, war ich ganz schnell zornig. Und das ist für denjenigen, der einen dann was lernen soll, immer ein bisschen schwierig. Aber mein Bruder hatte viel Geduld mit mir und hat mir versucht, das Radfahren beizubringen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, also er rannte so daneben her, am Gepäckträger festhalten und ich auf dem Rad. Und dann habe ich gerufen, du kannst jetzt loslassen und drehte mich um und merkte, ich fuhr schon die ganze Zeit alleine. Und er stand schon viel weiter hinten und hatte mich schon lange losgelassen. Und ich war so voller Zorn, dass er mich losgelassen hatte. Und ich schon die ganze Zeit da alleine fuhr. Also das irgendwie ist wirklich schon lange her, aber das habe ich noch ganz plastisch vor Augen. Wie ich geschockt war, als ich sah, dass da hinter mir gar keiner mehr war. Es geht um Ausharren und das funktioniert in der Praxis so, dass wir zuerst einmal eisern festhalten an dem, was Gott gesagt hat. Also in Schwierigkeiten kommen in uns so Gedanken hoch, Gott hat mich verlassen. Vielleicht spüren wir ihn nicht mal so beim Beten oder wir haben seine Stimme gehört und es war immer sehr leicht. Plötzlich kommen wir in Phasen, wo wir beten und hören seine Stimme nicht. Oder was es auch immer ist, so eine Idee, Gott hat mich verlassen oder Gott ist irgendwie weit weg. Oder Gott ist ärgerlich auf mich oder zornig. In solchen Situationen kommt es darauf an, dass wir zuerst einmal festhalten, was hat Gott gesagt. Und das ist immer die Wahrheit. Und wir müssen lernen, wenn uns da Gedanken kommen, müssen wir die vergleichen mit dem Wort. Und wenn die mit dem Wort nicht übereinstimmen, erkennen wir, das sind Lügen. Und müssen uns eisern an das Wort klammern. Oder wir bekommen Angst, fürchten uns vor Dinge. Vielleicht ist jemand, der sich sehr schnell fürchtet, wenn er krank wird. Wir haben mit vielen Leuten zu tun gehabt, die Todesangst haben und nicht genau wussten, warum. Sich massiv davor fürchten, irgendwann mal eine Krankheit zu bekommen, wie Krebs oder sowas, wo man dran stirbt. Angst in jeder Form ist auch etwas, wo wir uns daran klammern, was sagt die Bibel, was sagt Jesus. Jesus sagt so viele Male, fürchte dich nicht. Also ausharren bedeutet praktisch, das, was sich uns so darstellt und das, was so in unsere Gedanken kommt, anhand des Wortes zu prüfen. Und wenn das nicht mit den Aussagen von Gott übereinstimmt, dann sind es Lügen. Das Kampffeld, wenn es um Ausharren geht, ist oder sind unsere Gedanken. In Gedanken spielt sich das alles ab. Wir können unsere Gedanken laufen lassen in Angst vor der Zukunft, Angst vor Versorgung. Vielleicht haben wir finanzielle Schwierigkeiten, sind schon in Schulden. Die EC-Karte ist schon im Automat geblieben und du hast Angst, was wird jetzt werden? Wir müssen Miete zahlen, das Auto ist kaputt, die Rechnung kommt. Wie soll das jetzt werden? Das sind reale Dinge. Und dafür sollen wir uns nicht schämen oder Das ist nicht was, was wir geheim halten sollen. Ausharren bedeutet, wir schauen uns an, was sagt das Wort über unsere Versorgung? Was sagt die Bibel? Was hat Jesus gesagt? Wenn es darum geht, ich muss anziehen, ich muss essen, meine Kinder müssen essen und trinken und brauchen Kleidung. Wir brauchen Dinge zum Leben. Was hat Jesus darüber gesagt? Jesus hat ganz klar gesagt, seid um nichts besorgt. Ich sorge für euch. Und erläutert das dann noch. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag, was ihr essen oder trinken oder anziehen werdet. Denn euer himmlischer Vater. Wir müssen dann solche Dinge nehmen und beschließen, das ist die Wahrheit und das glaube ich jetzt. Das heißt praktisches Ausharren. Und nun kann es sein, dass ganz schnell finanzielle Hilfe kommt. Es kann aber auch sein, es dauert noch. Und trotzdem halten wir fest an dem, was Jesus sagt. Das ist so dieses ganz praktische Glaubenstraining. Das ist wie der trainiert für den Marathonlauf und damit regelmäßig lange Strecken laufen muss, um den Marathon am Ende zu schaffen. Im Sessel sitzen und voller Angst sein, was wird, und sich dann ablenken mit irgendwelchen Zeitungen oder Filmen oder irgendwelchen Freizeitbeschäftigungen, nur dass man nicht dran denken muss, das wird nichts ändern an der Situation. Dieses Passivsein oder dieses Zurücksinken, ja, das ist halt bei mir so. Das ist eine ganz aktive Geschichte. Ausharren in der Schrift hat überhaupt nichts mit mal abwarten, was passiert, zu tun. Das ist eine ganz aktive Sache. Oder dieses Faulsein klingt im religiösen Sprachgebrauch, ich bin ja offen für den Herrn. Ja, wenn ich offen bin, wenn der Herr will, ich bin offen. Ich sitze hier und bin offen. Also das meint es nicht. Geduld haben und ausharren in der Schrift ist eine aktive Handlung, nämlich wir führen diesen Krieg gegen all die Lügen, die der Teufel jeden Tag gegen uns auffährt. Die Idee, du bist gar kein richtiger Christ, du bist kein richtiges Kind Gottes. Andere, die liebt der Herr und die bringen ja auch Sachen zustande, aber du bist so ein Versorger, mit dir kann Gott nichts anfangen. Also wir müssen immer uns selber checken, welche Gedanken habe ich? Ist das Angst? Ist das Sorge? Was auch immer. Es kann auch was völlig anderes sein, was ich jetzt überhaupt nicht erwähnt habe. Wir müssen immer alles nehmen. Was sagt Jesus? Was sagen die Apostel? Was sagt die Schrift über diese Situation, über diesen Umstand? Und dann beharren wir darauf, dass das wahr ist und das, was wir denken, falsch. Christ zu sein bedeutet, übereinzustimmen mit dem, was Jesus sagt. Wenn wir das nicht wollen, dann brauchen oder sollen wir uns auch nicht als Christ bezeichnen. Dieser Krieg findet in Gedanken statt und diesen Krieg müssen wir lernen zu führen. Wir müssen überhaupt erst einmal registrieren, dass es diesen Krieg gibt. Weil unsere Gedanken über unsere Handlungen bestimmen und letzten Endes über unser ganzes Leben. Dieses Volkslied, die Gedanken sind frei, ist eine totale Lüge. Die Gedanken sind nicht frei. Wir können als Kinder Gottes nicht alles denken. Das geht absolut nicht. Paulus sagt es ganz klar, 2. Korinther 10, 5. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also das ist zum einen als Vers gut zu beten, aber dazu muss die Praxis kommen. Das ist genau wie beim Vaterunser oder bei der Waffenrüstung im Epheser. Nur diese Waffenrüstung runterbeten bringt uns nicht vorwärts. Aber wenn wir hier sehen, wir nehmen Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen, dann bedeutet das nichts anderes als, ich habe bisher so gedacht, jetzt sehe ich, das Wort sagt was anderes, jetzt denke ich so. Wir bereiten uns viele Probleme selber, weil wir innerliche Haltungen pflegen, ich sehe das anders. Ja, das ist ja schon in der Bibel so, aber bei mir ist das ein Sonderfall. Und solchen Leuten kann man nicht helfen, die überzeugt sind, ja, das biblische Prinzip, das ist schon so, das kann ich schon anerkennen. Ja, doch, ist so. Na, niemand, der in der Gemeinde sitzt, würde hart reden und sagen, nee, also das ist hier völlig verkehrt. Die Stelle, nee, die müssen wir streichen. Aber wir haben sehr wohl in uns das Ding angelegt, ich habe da meine Meinung. Ich sehe das aber so. Und das erzeugt Probleme. In uns und auch in der Gemeinschaft. Paulus schreibt hier weiter, wir sind bereit, allen Ungehorsamen zu strafen. Wir selber sind bereit, unseren Ungehorsam, nämlich Dinge zu denken, die nicht wahr sind, zu strafen. Ich habe das Ding Gedankenhygiene genannt. Das ist enorm wichtig. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie ein großer Held wäre. Ich habe ganz, ganz viel mit Gedanken von Traurigkeit und von Niedergeschlagenheit und von Aufgeben wollen zu kämpfen. Ganz vielen. Für mich ist das ein kontinuierlicher Krieg gegen solche Gedanken. Die Waffe Nummer 1 des Teufels gegen uns ist Entmutigung. Das ist die Waffe Nummer 1. Und er fährt dann so Tatsachen auf wie, guck doch mal hier, entmutigt. Guck doch mal hier, hat auch nicht funktioniert. Also es ist enorm wichtig, was wir denken. Und das ist dieses Ausharren in der Praxis. Wir sehen hier die eine Sache, wir schauen ins Wort und sagen, ich stimme hier mit dem Wort überein. Das ist die ewige Tatsache. Und mein Lebensumstand muss ich dem fügen. Wir lehnen kategorisch Gedanken ab, die etwas anderes sagen. Gedanken, die uns Gott schlecht erscheinen lassen. Gedanken, wo wir Gott böse Dinge zutrauen, wo wir ihm nichts Gutes zutrauen, wo wir denken, dass er uns benachteiligt oder übersieht. Und wir lassen auch keine Gedanken zu, wo wir uns selber schlecht sehen und uns selber verachten, uns selber nicht vergeben. Ungehorsam zu strafen in Gedanken. Wir denken so, wie Gott denkt, über Gott und über uns. Also es ist der Wille Gottes, dass wir durch Bedrängnisse bewährt werden und so unser inwendiger Mensch befestigt wird. Wenn wir das Ziel leuchten sehen, dass uns das bewährt, dann können wir nachvollziehen, warum im Jakobusbrief, steht, dass wir Bedrängnisse für lauter Freude erachten sollen. Wenn wir das Ziel des Ganzen sehen können, dass wir bewährt werden, dann ist das eine feine Sache. Und ich erinnere mich, wo wir als Gemeinde starteten, da waren große Herausforderungen und wir erlebten Bedrängnisse, die für uns das absolute Limit erschienen. Und jetzt zurückgeschaut über die Jahre, kann ich sehen, heute sind unsere Bedrängnisse erheblich größer. Und ich kann darin sehen, dass Gott in diesen Sachen ist, weil er genau weiß, welches Maß an Bedrängnis wir überleben. Es ist tatsächlich so. In den letzten Monaten hatten wir Bedrängnisse, hätten wir die gehabt am Anfang unserer Gemeindezeit, wir wären gescheitert. Aber Gott wusste ganz genau, bis zu welchem Maß wir das aushalten, um bewährt zu werden. Und dadurch, dass wir am Anfang die Bedrängnisse hatten und in der Mitte und auch jetzt, sind wir ein Stück gewachsen und können jetzt mehr Bedrängnisse erleben, um noch mehr bewährt zu werden. Das ist der Sinn hinter diesen Dingen. Also Gott ist in Kontrolle in unserem gesamten Leben. Und das möchte ich uns zeigen, auch anhand von zwei Passagen aus dem Hiob 1. Also schließen wir den Beginn von dem Buch Hiob. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, da Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Also der Teufel möchte Gott beweisen, dass Menschen ihm nur aus dem einen Grund verbunden sind, weil sie von Gott Segnungen und Wohltaten empfangen. Und Gott wusste es besser, dass Hiob nicht so ist, und erlaubt dem Satan hier an seinen Besitz heranzugehen. Ich möchte, dass wir aus dieser Passage mitnehmen, dass Gott Gott ist und dass der Teufel nicht in irgendeiner Weise auf einer Augenhöhe mit ihm ist, sondern dass der Teufel lediglich antraben darf vor dem Herrn und um Erlaubnis fragen darf, was er machen darf. Und das ist alles. Und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Manche Christen fürchten sich vor dem Teufel mehr als vor dem Herrn, aber das ist total unbegründet. Im Hiob 2 geht der Teufel noch einen Schritt weiter und sagt, ja gut, das mit dem Besitz hat nicht funktioniert, aber wenn es an sein Leben geht, an seinen eigenen Körper, dann wirst du sehen, dass er dich verlässt. Und der Herr erlaubt ihm das. Nun ist es wichtig, dass wir das Ende des Ganzen anschauen, weil ich sage vorhin schon, wenn wir das Ziel des Ganzen leuchtend sehen, dann sind wir motiviert, solche Dinge durchzugehen. Wenn wir das Ziel sehen. Und das Ende von Hiob ist gewaltig und gibt uns Aufschluss über diesen geistlichen Zusammenhang. Der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfangs. Hiob 42, Vers 12. Und die Veränderung, die in Hiob vorging, durch diese massive Bedrängnis, die er erlebt hat. Und ich denke, wir müssen uns nicht fürchten, dass wir in solche Situationen kommen, in der Hiob war. Ich glaube, dass das für uns aufgeschrieben ist, damit wir das geistliche Prinzip erkennen. Das ist genauso wie dieser Vorfall in der Apostelgeschichte, wo Hananias und Sapphira dort in der Gemeinde tot umfallen. Wenn alle Leute in den Gemeinden tot umfallen würden, die dem Herrn Dinge vorenthalten, aber so tun, als würden sie alles geben, dann wären wir alle tot. Nicht einer würde da überleben. Aber das ist geschehen, um zu zeigen, wie Gott prinzipiell solche Dinge einordnet. Oder auch Sodom und Gomorra. Gott hat gezeigt, so denke ich über diese Dinge und so werde ich damit am Ende umgehen. Und so ist es auch mit diesem Geschichte von Hiob. Ich denke nicht, dass wir uns fürchten müssen, derartige Bedrängnisse erleben zu werden. Aber wenn wir in Bedrängnisse kommen, wird es etwas in uns bewirken, wenn wir richtig damit umgehen. Und das war bei Hiob auch der Fall. Und zwar ist das Hiob 42, Vers 2. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführlich ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Das, was Hiob da erlebt hat, führte dazu, dass Hiob den Herrn erkannte. Und er selber von sich sagt, vorher hatte ich nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und das ist die gewaltige Veränderung, die es bei Hiob bewirkt hat und damit der triumphale Sieg über den Teufel. Der Teufel wollte Gott beweisen, ich zeige dir, dass deine Schöpfung dir den Rücken kehrt, wenn es ihnen dreckig geht. Zum einen ist ihm das nicht gelungen. Im Gegenteil, vorher war der Hiob ein Mann, der eine äußere Frömmigkeit hatte und der Opfer gebracht hat, auch für seine Verwandten, falls sie gesündigt haben, und der schon am Anfang als gerecht bezeichnet wird. Nach dieser Aktion war Hiob ein Mann, der Gott gesehen hatte. Das ist eine ganz andere Qualität. Also der Teufel hat hier über die ganze Linie total verloren. Und immer bei dem, was wir erleben, können wir das uns ins Gedächtnis bringen. Gott ist in Kontrolle. Und das immer, zu jedem Augenblick, in jeder Sekunde. Gott ist Gott. Und der Teufel kommt und Gott sagt, woher kommst du? Ich denke nicht, dass Gott nicht wusste, woher er kam. Aber er hat den Teufel Rechenschaft geben lassen. Und der Teufel muss fragen, hier darf ich. Und Gott sagt, bis hierher. Und als Gott sagte, bis hierher, ging der Teufel bis dahin, nicht einen Millimeter weiter. Also Gott ist in Kontrolle. Und diese Bedrängnis, die Gott hier erlaubt hat, führte dazu, dass Hiob erkannte, dass Gott alles vermag und kein Plan für ihn unausführbar ist. Das ist eine tiefe Erkenntnis Gottes und Hiob war gesegneter als jemals zuvor. Bis hin in den materiellen Bereich hinein, seine Reichtümer danach waren um ein Vielfaches größer als vorher. Also dieses sture Festhalten an den Aussagen der Schrift, ist der Weg, wie wir ausharren. Dass wir Acht geben, was wir denken. Falsche Gedanken zerstören uns, zerstören unsere Beziehung zu Gott und sie zerstören auch unsere Beziehung untereinander, unter den Geschwistern. So, dass wir laute Freude erachten, dass uns das bewährt, dass wir in eine tiefere Beziehung mit Jesus kommen und dass wir ihn mehr erkennen. Das Endziel ist die vollkommene Liebe Gottes und die Bibel sagt, dass Furcht nicht in der Liebe ist, sondern dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir einen regelmäßigen Umgang mit dem geschriebenen Wort haben. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir nicht in der Lage und können gar nicht registrieren, dass das Wort Gottes zu unserem gesamten Leben Aussagen macht und dass wir sämtliche Lebenssituationen in diesem Buch auch wiederfinden. Uns fehlt dann diese Verbindung zu der Schriftstelle, die wir brauchen. Deshalb legt der Petrus da so großen Wert drauf und schreibt zweimal, befleißigt euch oder wendet allen Fleiß auf. Oder wie es die NGÜ übersetzt, setzt alles daran. Und beim zweiten Mal steht, setzt erst recht alles daran. Also der Umgang mit dem geschriebenen Wort ist absolut überlebensnotwendig. Weil das ist so dieser Kanal, durch den die Wahrheit in unser Leben kommt. Also so praktisch nicht zuerst zum Telefonhörer greifen, ach, mir geht's so schlecht, du musst das gleich mal für mich beten, zuerst zu diesem Buch greifen und Erfahrung machen, dass der Heilige Geist zu dir spricht und dich direkt aufbaut und du nicht gleich immer Hilfe von jemand anders brauchst. Umgang mit diesem Buch ist die absolute Voraussetzung dafür, dass wir als Kinder Gottes zu Leuten werden, die mitten in Problemen sich freuen können. Denn das ist der Wille Gottes. Es gibt mehrere Anweisungen von Paulus, freut euch. Das ist nicht, dass er uns darum nicht bittet, das ist ein Befehl. Und nun meint das aber nicht, dass wir jetzt innerlich völlig zerstört sind, aber hier, wenn wir sonntags herkommen, doch noch ein bisschen lächeln irgendwie, weil wir uns erfreuen sollen. Sondern geht es darum, dass es da technisch möglich ist, als Kind Gottes inmitten von Chaos Freude empfinden zu können über unseren Gott und über all das, was er aus uns gemacht. Das ist tatsächlich möglich, aber ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen ohne den kontinuierlichen, regelmäßigen Umgang mit der Bibel. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir das täglich brauchen. Ganz egal, wie viel wir zu tun haben und wie viel wir keine Zeit haben. Wir können nicht am jüngsten Tag vor Jesus hintreten und sagen, ich hatte keine Zeit, das ewige Wort zu lesen, das, was die Zeiten überdauert. Das ist, für mich ist das eine Hilfe bei manchen Entscheidungen. Wie will ich dafür Rechenschaft geben, wenn ich vor Jesus stehe? Das hilft mir enorm, Dinge zu entscheiden. Der Gedanke, Jesus wird mich das irgendwann mal fragen, sag mal an dem und dem Tag, warum lief denn das so und so ab? Und wenn ich mir dann überlege, wie ich das begründen will, dann weiß ich, wie ich entscheide. Und die Bibel sagt, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und da geht es um Lohn, nicht um die Frage, errettet oder nicht. Und ich möchte gerne viel Lohn empfangen. Das ist der Wille Gottes. Ich möchte noch auf ein paar Fehler eingehen, was so die häufigen Fehler sind bei Schwierigkeiten, die uns dann zu Fall bringen. Also was ich schon genannt hatte, warum? Also die Frage warum ist so die Killerfrage. Und diese Warum-Frage brauchen wir nicht mehr stellen. Wenn du drüber nachdenkst, es gibt bestimmte Dinge, die geschehen und du fragst, warum passiert das jetzt? Angenommen, du würdest die Antwort erfahren, würde dir das tatsächlich helfen? In den meisten Fällen nicht. Also das ist eine Strategie vom Teufel, uns die Warum-Frage aufzudrängen. Weil dann die scheinbare Antwort immer ist, Gott ist weg oder weit weg oder Gott ist irgendwie böse auf mich oder hat mich verlassen oder ich bin sowieso schlecht. Also diese Warum-Frage ist enorm tötend und bringt uns in der Regel nicht vorwärts. Und wenn wir schon gerne Fragen stellen, was auch gut ist, dann sollten wir in Zukunft fragen, wozu? Das ist was ganz anderes. Natürlich offenbart uns der Heilige Geist Dinge. Und das hat auch absolut seinen Platz. Manch einer von uns hat Dinge erlebt, in unserer Vergangenheit sind Dinge abgelaufen. Und da braucht es an vielen Stellen ein Eingreifen Gottes, wo wir geheilt werden, wo wir wiederhergestellt werden. Und da ist es gut, dass der Heilige Geist auch Sachen offenbar macht, damit diese Dinge in Ordnung kommen. Aber dieses Warum-Fragen, warum ich, warum passiert mir das, führt in der Regel zu nichts. Und deshalb brauchen wir das nicht mehr fragen. Manchmal verbringen wir da viel Zeit, die Gründe zu erforschen. Und wenn wir all die Zeit nutzen würden, diese Situation zu nehmen, um zu lernen, werden wir viel, viel effektiver und viel stabiler. Und wir würden Gott auch viel mehr erleben, wenn wir nicht mal so viel Zeit damit zu verbringen, nach Gründen zu forschen, sondern zu suchen, Herr, wofür ist das jetzt für mich gut? Was willst du mir lernen? Vor einigen Jahren hatten wir mal einen Gastsprecher in der Gemeinde und er sprach darüber, dass manchmal in unserem Leben Dinge geschehen, die uns Gott nicht offenbaren wird. Das ist sicherlich nicht die Regel, aber es gibt Dinge, auf die wird Gott uns keine Antwort geben. Und wir tun gut daran, dass wir damit zufrieden sind. Es gibt so eine Passage im 5. Mose 29, Vers 28. Da steht, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott. Aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern ewig. Es gibt Dinge, die sind verborgen beim Herrn und die werden bis zu dem Tag, wo Jesus kommt, verborgen bleiben. Es könnte also sein, dass das dich weiterbringt, dass du nicht mehr weiter bohrst oder versuchst herauszufinden, warum. Ein weiterer häufiger Fehler, wenn wir mit Schwierigkeiten umgehen, dass wir uns vergleichen mit anderen. Und in der Regel mit dem, dem es ja viel besser geht und der das viel schönere Haus hat und die viel klügeren Kinder und das größere Auto oder die bessere Bildung oder der besser beten kann, besser predigen kann, was weiß ich. Das Vergleichen mit anderen, wo sich so dieses Bild malt, bei dem anderen geht das immer alles gut. Die haben ja nie Probleme. Nur wir haben die. Die Kinder von den anderen sind immer lieb. Nur meine drehen jedes Mal am Rad. Meine Kinder sind die einzigen, die in jedem Gottesdienst Chaos veranstalten. Warum nicht die Kinder der anderen? Vergleichen mit anderen ist auch so eine heimtückische Falle. Wir sind alle ganz, ganz spezielle Menschen und einmalig geschaffen und Gott geht mit uns unterschiedliche Wege. Gott durchläuft mit uns Stationen, und wir sind da nicht einfach austauschbar. Wir sind ja vor dem Herrn nicht eine Masse von weißen Gesichtern und weißen Gewändern. Er kennt uns in unserem Namen und geht mit jedem von uns ganz spezielle Wege. Also dieses Vergleichen mit anderen ist so gefährlich. Es öffnet unser Herz für Neid. Und Neid ist eine enorm zerstörerische Eigenschaft. Ein weiteres Fehlverhalten ist Unzufriedenheit oder Murren. Murren oder Unzufriedensein ist etwas, was in unserer Gesellschaft schon fast zum guten Ton gehört. Also ich bin jetzt schon 12 Jahre aus meinem alten Beruf raus und ich hatte zu der Zeit damals viel mit Handwerksbetrieben zu tun und schon damals war das ein Klagen und ein Stöhnen. Ich habe immer gesagt, Handwerker können klagen auf höchstem Niveau. Also sie haben das zur Perfektion gebracht, wie schlimm alles ist. Keine Aufträge, keiner bezahlt seine Rechnung. Das waren so der Grundtenor. Und das war in einer Zeit, wo das Ganze hier boomte und wuchs wie nichts anderes. Und ich hatte da so eine Niederlassung geleitet von unserem Haupthaus im Großhandel und hatte da also immer wieder mit denselben Leuten auch zu tun. Und wie sie mir erzählten, wie schlimm alles geht und die Kunden bezahlen nicht und die Preise sind total im Keller, du verdienst überhaupt nichts mehr. Es ist ganz furchtbar alles. Und dann meistens so im Dezember, wenn der Steuerberater dann gesagt hat, also hier müssen noch Ausgaben stattfinden, sonst zahlst du zu viel Steuern, komm mal mit raus, ich will dir mal was zeigen. Da kommst du raus, steht ein 7er BMW, nagelneu, ja, habe ich mal geleistet. Da dachte ich manchmal, Mensch, da hat mir doch ein Jahr lang erzählt, dass er nichts verdient. Und jetzt muss da Geld weg. Unzufriedenheit, Murren. Also wir sollen und dürfen nicht mit in dieses Horn blasen, was geblasen wird in unserer Gesellschaft. Wie schlimm das alles ist und wie furchtbar und wie alles bergab geht. Philipper 2,14, tut alles ohne Murren. Und statt undankbar zu sein, sollen wir dankbar sein. Und in den Situationen darum kämpfen, eine dankbare Haltung zu bewahren. Psalm 51, glaube ich, oder 53, opfert Gott Dank, denn es bahnt einen Weg. Undankbarkeit oder Murren, Unzufriedenheit. Wenn wir uns da mal zuhören, was da aus unserem Mund kommt, ist enorm wichtig, dass wir nicht in diese Falle tappen, weil wir dann durch die Schwierigkeiten nicht bewährt werden, sondern einfach nur nach unten sinken. Eine weitere Falle in Schwierigkeiten ist Selbstmitleid. Dass wir uns sozusagen genehmigen oder uns das gönnen, uns selber zu bedauern. Und Selbstmitleid ist eine geistliche Kraft. Und wenn wir uns dieser Kraft öffnen, sind wir in ernsten Problemen. Uns selber zu bedauern, wie arm oder wie schwach, wie schlimm wir dran sind, wie schlecht es uns geht. Selbstmitleid ist eine Form von Stolz und es sind lauter Lügen. Und letzten Endes, wenn wir uns dort hineinbegeben, wir widerstehen dem Wort Gottes, wir widerstehen seiner Autorität damit. Selbstmitleid ist sehr, sehr gefährlich. Da sollen wir auch achten. Also das sind so häufige Fehler. Und wenn wir die kontinuierlich begehen, dann werden wir nicht bewährt im Glauben, dann erreichen wir dieses Ziel nicht, dass wir aus einer Schwierigkeit gestärkter hervorgehen und sagen können, jetzt habe ich den Herrn hier erlebt. Und wenn so ein Problem wieder mal auftaucht, dann kannst du lächeln und kannst voller Gewissheit sagen, ich weiß, der Herr ist da. Das habe ich erlebt. Gott bringt mich hier durch. Das wird gut. Das richtige Verhalten in Schwierigkeiten, wie ich das auch versucht habe zu erklären, das ist eigentlich praktisch gelebte Demut. Das ist echte Demut, die Demut, die Jesus hatte und Paulus und die wir im Wort Gottes lesen. Demut meint nicht, dass man so ein grunddepressiver Mensch ist, immer irgendwie gedrückt rumlaufen, Mundwinkel nach unten und gebeugt wie eine Binse, sagt die Bibel. Das meint nicht Demut. Echte biblische Demut meint, in Phasen von Druck und von Schwierigkeiten dem Wort gehorsam zu sein und am Wort eisern festzuhalten. Das ist echte Demut. Weil Jesus war absolut demütig, aber keineswegs schwach oder hilflos. Und bei Paulus genauso. Der Herr wirkte so mächtig durch ihn. Und das ist echte Demut. Die Bibel bezeichnet das richtige Verhalten in Schwierigkeiten als das vollkommene Werk unseres Ausharrens. Und aus all den Schriftstellen, die ich genannt habe, habe ich jetzt nochmal zusammengefasst, die Ergebnisse, wenn wir lernen, uns schriftgemäß in Schwierigkeiten zu verhalten, wenn wir lernen, so mit Problemen umzugehen, wie es die Bibel uns sagt. Also nochmal so eine Auflistung von Ergebnissen, die wir aus all den Schriftstellen nehmen können. Zum einen ist uns versprochen Vollkommenheit. Viele Jahre dachte ich, Vollkommenheit ist fehlerfrei und damit kann ich das nie sein und werde ich das nie erreichen. Und das, ich habe eine religiöse Vorprägung und ja, vollkommen ist nur der Herr. Wir sind alle Sünder. Nur, dass ihr das wisst, wir sind alle Sünder. Und jeden Sonntag haben wir auch bekannt, ich armer, elender, sündiger Mensch. Ein schreckliches Bekenntnis. Über viele, viele Jahre haben wir das gedankenlos jeden Sonntag miterzählt. Das ist ein ganz finsteres Bekenntnis, wenn wir von Neuem geboren sind. Wir mussten diese Aussprüche, die wir da jahrelang taten, im Gebet wirklich mal brechen und klarstellen, auch vor der unsichtbaren Welt, dass das Lügen sind. Also ich dachte jahrelang, Vollkommenheit ist eben ohne Fehler. Und damit ist es ausgeschlossen. Und all die Schriftstellen, dass wir vollkommen sein sollen, habe ich da nie verstanden oder irgendwie ausgeklammert. Aber Vollkommenheit in der Schrift meint nicht, dass wir keine Fehler machen, sondern dass wir richtig reagieren. Das meint Vollkommenheit. Die Bibel spricht davon, dass Jesus kommt zu dieser Braut ohne Flecken und Runzel, zu dieser Gemeinde ohne Flecken. Und wenn wir das so verstehen, das müssten dann also Leute sein, die nichts mehr falsch machen, dann ist das Ding aussichtslos. Das ist ein aussichtsloses Unternehmen, dann würde Jesus nie kommen können. Aber diese Stelle meint nicht dieses Fehlerfreie, sondern diese Braut ohne Flecken und Runzel ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, die alle in dieser Haltung leben, die alle im Glauben bewährt sind und die, wenn sie Fehler machen, richtig reagieren. Das meint Vollkommenheit in der Schrift. Und das sollen wir erreichen, das können wir erreichen, das können wir sein. Weitere Zusage ist vollendet werden, in nichts Mangel haben. Das ist aus dem Jakobus 1. Verspricht uns das Wort, dass wir in nichts Mangel haben. Wenn wir richtig reagieren in Schwierigkeiten, dient das dazu, dass Jesus gelobt und verherrlicht und geehrt wird. Und es dient auch dazu, dass Christus in uns offenbar wird, dass wir ganz persönlich ihn selber besser kennen. Und das ist so enorm wichtig. Die Substanz unseres Glaubens ist das, was wir von ihm selbst erkennen. Wir können gute Lehrer hören und gute Bücher lesen und das ist an einigen Stellen auch hilfreich. Aber die Substanz unseres Glaubens ist das, was wir von ihm selber erkannt haben. Das sind die Schriftstellen, wo wir eine ganz persönliche Offenbarung erhielten. Das ist das, was wirklich in uns wohnt und was uns auch nicht so schnell jemand rauben kann. Also es offenbart Christus in uns, wenn wir in Schwierigkeiten lernen, auszuharren und bewährt zu werden. Und es lässt uns nicht träge und fruchtleer sein. Vielleicht bist du in Probleme gekommen, nur aus dem Grund, weil Gott nicht möchte, dass du noch träger wirst oder noch mehr in Faulheit kommst. Dass da etwas geschehen ist, was dich wieder treibt zu beten, was dich wieder animiert, fleißiger zu sein, den Herrn zu suchen. Und eine wunderbare Zusage aus dem 2. Petrus, dass uns der Eingang in das ewige Reich reichlich gewährt wird. Das muss ich nochmal anschauen. Da sind mir gestern zwei Wörter so ins Auge gefallen. Also ich lese nochmal diese Passage 2. Petrus 1. Es beginnt Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Das ist eine Tatsache, die ist geschehen. Die kostbarsten und größten Verheißungen hat er uns geschenkt. Und wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur sein. Und das Ganze kann der Herr jetzt in uns vollbringen und anlegen und wachsen lassen, wenn wir allen Fleiß aufwenden und diese Dinge kultivieren in uns. Und dann steht ein Stück später, Vers 8, nicht träge und nicht fruchtleer. Dann kommt in Vers 10 nochmal die Aufforderung, darum befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das ist das, was der Teufel gerne in Frage stellt. Und deshalb reicht es nicht aus, ja gut, ich bin bekehrt und ich bin auch getauft und ja, jetzt bin ich halt offen für das, was kommt. Das ist eine aktive Handlung, dass wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Und dann ist die Verheißung, wenn wir das tun, werden wir niemals straucheln oder fallen. Jesus sagt vorher, viele Kinder Gottes werden fallen. Viele werden verführt werden. Das ist ein Originalzitat von Jesus. Verführt werden kann nur jemand, der die Wahrheit kannte. Wer sie noch nie gekannt hat, kann auch nicht verführt werden. Also bezieht sich hier Jesus eindeutig auf Christen. Viele werden verführt werden. Was können wir denn tun, um nicht verführt zu werden, unsere Berufung und Erwählung festmachen? Dann werden wir nicht fallen. Und dann ist in Vers 11, ich habe hier irgendwo die Schriftstellen dran. Also in der Elberfelder beginnt es mit diesen beiden wichtigen Wörtern, denn so. Ich erinnere mich, als ich meinen ersten Beruf lernte, mein Lehrmeister hat gesagt, so wird das gemacht. Und als Lehrling hast du eigentlich nicht den Spielraum, nee Chef, das sehe ich anders, ich mache das anders. Nein, denn so. Wir brauchen die Haltung von Lehrlingen. Und diese beiden Wörter sind mir so ins Auge gesprungen, denn so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn. Nicht anders. So. Also wenn du in Bedrängnissen bist, nimm das als sicheres Zeichen, der Herr liebt dich. Weil er möchte, dass dein Glauben bewährt wird. Und dass wir noch stehen und fest sind in ihm in 15, 20 Jahren. Und dass da alle möglichen Versuche und Verlockungen und Sachen, die stattfinden, uns nicht von ihm wegbringen oder wegziehen konnten. Denn so. Und wir tun gut daran zu sagen, ja Herr, wenn du das sagst, dann so. Ich denke, wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit, wo wir still sind, und ich möchte uns einfach Gelegenheit geben, dass wir direkt selber jetzt mit dem Heiligen Geist still in Gedanken, wer das laut beten möchte, kann das auch machen, zurückrudern, wo wir jetzt ganz klar gecheckt haben, ich habe eigentlich schon Schwierigkeiten, alles Mögliche gemacht, außer das, was ich hätte machen sollen. Alle möglichen Leute mit einbezogen, Bedauerung und Tröstung geerntet. Seht bitte her, wie mir es geht. Bitte bedauert mich. Oder Leute kommen zu uns in die Gemeinde und haben sehr schnell den Anspruch geltend gemacht, ihr müsst mir jetzt helfen, weil es mir also schlecht geht. Ich denke, dass es enorm wichtig ist. Also wenn da irgendwas dabei war, wo du sagst, ja, da bin ich völlig falsch abgebogen, und aus dem Grunde wurde das alles immer dunkler und hoffnungsloser, dass wir da zurückkommen von dieser verkehrten Entscheidung, von so einem verkehrten Weg. Und dass wir das mit ihm besprechen jetzt und in Ordnung bringen. Und danach wollen wir ihm das sagen, Herr, ich will in Bedrängnissen dich erleben. Und ich möchte das erleben, gestärkt und bewährt zu werden. Ich möchte aus Bedrängnissen herauskommen und erlebt haben, wie es die Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich möchte das erleben. Und wir wollen darum bitten, dass wir unsere Gedanken mehr und mehr unter seinen Gehorsam bringen. Oder einfacher ausgedrückt, dass unsere Gedanken konform gehen mit dem Wort, übereinstimmend sind. Danke, lieber Herr, dass du es wirklich von Herzen gut mit uns meinst und dass du uns zu keiner Zeit unseres Lebens verlassen hättest oder verlassen würdest, Weil du gesagt hast, dass du das niemals tust. Und Herr, wir kommen vor dich und wollen dir das sagen und umkehren, wo wir da genervt waren und unzufrieden und wo wir Lügen geglaubt und auch geredet haben, wo wir uns geärgert haben über dich und Vorwürfe in uns aufgestiegen sind, Vorwürfe gegen dich oder gegen andere Menschen, wo wir Schuldige gesucht haben, die Verantwortung irgendwo anders gesucht haben. Und ich will dich ermutigen, dass du einfach selber das jetzt dem Herrn sagst, was ganz konkret dich angesprochen hat oder deine Situation ist. Ja, vergib uns, wo wir ärgerlich waren auf dich. Vergib uns alles Murren und Unzufriedensein. Kehr um, wenn du gemerkt hast, dass du im Selbstmitleid bist und dich da reinbegeben hast. Sag dem Herrn, dass es dir leid tut und kehr davon um. Dich geärgert hast. Dem Herzen Zorn und Auflehnung aufgestiegen ist gegen deine Lebensumstände, gegen deine Umgebung. Danke, Jesus. Danke für dein Blut. Danke, dass du uns davon reinmachst. Der Herr dich jetzt reinigt durch sein Blut. Der Herr dich befreit. Ich glaube, dass jemand da ist, der so diesen inneren Entschluss gefasst hat. Bis du das und das nicht tust für mich, tue ich nichts weiter für dich. Bis du nicht das und das für mich getan hast, gehe ich einfach nicht weiter. Wenn das zutreffen sollte, ich glaube, dass der Herr bittet, davon umzukehren. Solche Festlegungen sind so gefährlich. Wir können den Herrn nicht zu irgendetwas zwingen. Er ist der Herr. Er ist König. Jesus, wir nehmen diese Passage aus dem Jakobusbrief. Erachtet es für lauterlei Freude, wenn ihr in Versuchung oder in Prüfung geratet. Herr, wir wollen dir danken für diesen kostbaren Vers. Und wir bekennen dir, dass uns das immer noch ziemlich komisch vorkommt und schwierig und weit weg. Aber Herr, das ist dein Wort. Wir ehren dein Wort und halten es hoch. Und wenn es dein Wort so sagt, dass wir das tun sollen, ist es auch möglich. Und so bitten wir dich heute, Heiliger Geist, dass du uns dabei anleitest und hilfst. Wir wollen das lernen, Herr. Wir entscheiden uns heute dazu. Wir wollen Kinder Gottes sein, die das leben, was dein Wort an dieser Stelle sagt. Ich bete darum, Herr, dass diese Tatsache in unser Herz kommt heute Morgen, dass alles, was du uns gebietest, auch möglich ist. Weil du ein guter Gott bist, weil du nichts gebietest, was wir sowieso nicht schaffen. Herr, wir wollen dieses Gebot nehmen als eine Verheißung, weil wenn du es gebietest, ist es möglich und jedes Gebot von dir ist eine Verheißung. Ich bete, Heiliger Geist, bring das heute in unsere Herzen. Pflanz es heute in uns hinein. Wir stimmen mit dir überein, Herr. Und wir wollen es als Freude erachten, wenn wir in Prüfungen kommen. Und wir wollen es erleben, dass unser Glauben bewährt wird. Wir wollen lernen, auszuharren. Wir wollen Kinder Gottes sein, die geduldig sein können und die an Dingen festhalten können, auch wenn es lange Zeiten sind. Bete darum, Herr, dass du diese Standhaftigkeit, dieses Bewährtsein in uns hervorbringst. Wir stimmen mit deinem Wort überein, Herr. Weil du verheißen hast, dass dann unser Glaube nicht fruchtleer ist, dass wir nicht träge werden und dass wir so reichlich Eingang in dein Reich bekommen. Und dafür danke ich dir von Herzen, Jesus, das ist das, was du willst. Und du überschaust unser ganzes Leben, du lebst in der Ewigkeit, du schaust hier auf diese Zeit und siehst alles in einem Blick. Ich danke dir, Herr, dass wir zu keiner Zeit außerhalb deiner Kontrolle sind. Nicht eine Zehntelsekunde kleidet dir irgendwas aus den Händen. Darüber ehren wir dich, du guter himmlischer Vater. Und Herr, wir wollen Leute sein, die ausharren gelernt haben. Wir wollen es sagen können, wie Paulus auch, dass sie im vielen Ausharren und Bedrängnissen sich freuen und dich verherrlichen, Jesus. Herr, das soll geschehen. Wir wollen solche Leute sein. Wir wollen solche Leute werden. Danke für diese kostbare Verheißung in deinem Wort, dass wir das als Freude erachten können, weil du uns dadurch stark machst. Und ich bete, Heiliger Geist, für jeden von uns, ganz konkrete Führung, dass wir genau erkennen, wie wir uns verhalten. Leite uns, Heiliger Geist, dass wir erkennen, was wir beten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Leuten von uns hilfst, dass wir die richtigen Schriftstellen lesen, dass wir an der richtigen Stelle in deinem Wort forschen. Wir brauchen dich so sehr, Heiliger Geist. Aber dein Wort sagt, dass du unser Lehrer bist. Du leitest uns an, du hilfst uns dabei. Ich bete darum, dass du das in uns tust. So einen großen Gewinn, einen großen Schatz aus dem geschriebenen Wort holen können. Dass wir diesen unbeschreiblichen Schatz heben können für uns ganz persönlich. O Herr, so will ich beten für Geschwister hier, die, wo so eine Unlust da ist, im Wort zu lesen, wo das so schwer geht, wo das so trocken war, wo das so, ja, dass alles andere irgendwie schöner und anziehender erschien. Bete, Herr, dass da Veränderung kommt im Namen Jesu. O Herr, gib uns ein neues Verlangen, ein neues Lustempfinden an deinem Wort. Mach es uns lebendig, Herr, dass wir nicht nur da Informationen aufnehmen, sondern dass da etwas lebt. Helf uns dabei, Heiliger Geist. Danke, Jesus, für dein kostbares Wort. Es ist ewig, es ist wunderbar. Danke dafür von ganzem Herzen, Herr. Amen.